Und die Predigt geht um etwas, was auch zu dem passt, was Virginia eben gesagt hat. Wer zu mir kommt, kennt ihr die Jahreslosung von diesem Jahr? Genau, jedes Jahr wird ja eine Jahreslosung gezogen von den Herrenhutern. Und ich habe mir das zur Tradition gemacht, gleich im ersten Jahr, also im ersten Sonntag im Jahr darüber zu predigen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das hört sich richtig gut an, ne? Ermutigend. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ermutigend, eine Verheißung, aber auch ein Auftrag. So, das klingt, was Jesus da sagt, klingt sehr einladend. Und ich bin da sehr froh drüber, das stimmt auch. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass diese Jahreslosung missbraucht wird. Und ich lasse dieses Thema Corona komplett außen vor bei meiner Predigt. Aber ich habe so ein bisschen Bedenken, das wird missbraucht. Von wegen, ne, im Himmel sind alle willkommen, aber hier, so, das ist Missbrauch. Das steht da nicht, das will ich gleich mal von vornherein sagen. Hier ist eine Einladung ausgesprochen, um zu Jesus zu kommen. Hat nichts mit hier auf der Erde zu tun, genau. Und diese Einladung, die ist so einladend, da gibt es keine Begrenzung offensichtlich, da wird keine Auswahl getroffen, es gibt keine Bedingungen, zumindest so in diesem Satz, der da ausgesprochen wird. Jedenfalls könnte man das so meinen, anders als hier auf der Erde, hier gibt es Beschränkungen, ja? Hier wird genug ausgewählt und auch aussortiert. Denk mal alleine an Prüfungen, ja, Prüfungen. Wer durchfällt, ist aussortiert. Du musst Prüfungen ablegen, um eine Berufsausbildung abzuschließen oder um auf einer Schule aufgenommen zu werden. Ja, wenn du durchfällst, Pech gehabt, aussortiert. Es gibt Einlasskontrollen manches Mal. Ich glaube, manche VW, das ist jetzt wieder das Thema, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber es gibt trotzdem Einlasskontrollen. Alleine schon, wenn du in ein anderes Land rein willst, du musst ein Pass vorzeigen. Zum Glück in der EU nicht mehr, da bin ich sehr froh drüber, aber wenn du in andere Länder fährst, musst du ein Passwort zeigen. Einlasskontrolle. Oder ganz schlichtweg Öffnungszeiten. Wenn du zur falschen Zeit kommst, ja, wir sind am, vorgestern war es, da sind wir aus dem Harz gekommen und wollten noch was einkaufen. Zu spät, alle Läden zu, aussortiert. Ja, hast du die Bedingungen nicht erfüllt? Ganz einfach. Und mit vielen Öffnungszeiten, ne, ist es klar, wir möchten auch nicht am Silvestertag bis abends in die Puppen arbeiten. Ne? Und das steht den Verkäufern genauso zu. Solche Dinge akzeptieren wir. Ja, also solche Grenzen und auch Prüfungen für bestimmte Dinge. Wenn ich auf eine Uni gehen will, dass da eine Prüfung abgelegt werden muss, ob ich dazu in der Lage bin oder so, dieses Studium zu absolvieren, ist verständlich. Können wir nachvollziehen. Haben wir akzeptiert. Aber bei manchen Sachen tun wir uns schwer. Das schränkt unsere Freiheit ein. Und das mögen wir nicht. Vielleicht geht nur mir das so, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Freiheit uns ganz, ganz viel wert ist und wir am liebsten tun und lassen möchten zu jeder Zeit, wie wir das wollen. Aber das geht eben nicht immer. So, und diese Freiheit, so, die kommt bei dieser Jahreslosung fast so, ne, das verheißt so ein bisschen diese Freiheit, von wegen, jeder kann kommen und ich werde keinen rausstoßen, der zu mir kommt. Gibt es da wirklich keine Einschränkung? Ist das wirklich so, dass jeder kommen kann und Jesus keinen rausstößt? Nein, das ist nicht so. Das ist nur, wenn man nur diesen Teil der Bibelstelle liest. Das ist wie in jedem Jahr, die Jahreslosung ist nur ein Bruchteil. Das ist nur ein ganz kurzer Abschnitt. Und ich empfehle jedem, der die Bibel liest, bitte nicht nur solche Abschnitte, nicht nur solche Schlagworte zu nehmen, sondern immer mal zu gucken, was steht denn da eigentlich? Dies ist sogar nur ein Teil eines Verses. Es ist nicht mal der ganze Vers. Das ist häufig so, weil du kannst in der Jahreslosung, das soll ja prägnant sein, das soll schön eingängig sein, das sollst du auch behalten können, es darf nicht so viel Text sein. Trotzdem lohnt es sich, damit wir begreifen, was ist da eigentlich mit gemeint, was steckt da eigentlich hinter, das Ganze zu lesen. So, ich fange mal, ohne den ganzen Text jetzt auch das davor zu lesen, das erzähle ich erst mal so ein bisschen auf meine Art, in Kürze. Ausgangspunkt für diese eigentliche Bibelstelle, Ausgangspunkt war eine Diskussion über Brot. Die Juden haben mit Jesus über Brot diskutiert. Und zwar ging es unter anderem darum, sie wiesen darauf hin, also Brot in dem Sinne Nahrungsmittel, Essen. Ja. Und sie wiesen darauf hin, ja, Mose hat ja in der Wüste, als das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen war, hat Gott ja das Volk Israel mit Manna versorgt. Ja, ein göttliches Zeichen. So, das war der Hintergrund, was sie dann sagten. Und ein solches Zeichen haben sie von Jesus gefordert. Ja, zeig uns doch mal, dass du wirklich von Gott kommst. Gib uns solchen Zeichen. Und Jesus erwidert darauf, dass Manna, ja, das war ein Zeichen Gottes, das stimmt. Aber dieses Manna musste täglich gegessen werden, damit die Leute satt wurden. Aber das Zeichen, was ich euch gebe, das Brot, was ich euch gebe, das braucht ihr nur einmal essen und dann werdet ihr ewiges Leben haben. So, das fanden sie natürlich toll, ja, einmal nur essen und dann ewig leben und das wollten sie natürlich haben. Und jetzt fange ich mal an zu lesen, Johannes 6, Vers 34. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Und mit dieser Antwort hatten sie nicht gerechnet. Sie haben an irgendetwas anderes gedacht oder irgendeine andere Vorstellung davon gehabt, aber dass Jesus dieses Brot sein soll, damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Ausgerechnet der, unglaublich, wie können wir, Jesus ist doch kein Brot, ja, das konnten sie nicht fassen, das konnten sie nicht begreifen. Das würde für sie bedeuten, dass alles, was sie bisher geglaubt haben über ewiges Leben, um zu Gott zu kommen, um Gott gefällig zu sein und so weiter, alles, was sie bisher gelernt und geglaubt haben, dass sie das in Frage stellen müssten und an das glauben, was Jesus sagte. Denn Jesus hat oftmals ihre Regeln und ihre Traditionen in Frage gestellt. Und jetzt sollten sie auf einmal diesem Jesus, der da auftritt und sagt, er ist der Sohn Gottes, dem sollten sie das auf einmal glauben. Er verkündigt aber nicht dasselbe, was sie geglaubt haben. Das konnten sie schwerlich fassen. Aber genau das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da, wo es drum geht, Glauben. Kann ich Jesus glauben? Ist er vertrauenswürdig? Würde ich genauso sagen, heißt hundertprozentig. Aber viele Leute fragen sich das heute, kann ich Jesus glauben? Welche Religion ist die richtige? Es gibt so viele. Und manche sagen dann, ja, alle glauben an denselben Gott. Ja, sie machen sich das einfach. Ist egal, was ich glaube, Hauptsache ich glaube. Ja, ist das wahr? Manch einer fragt sich auch, was ist denn eigentlich die Wahrheit? Wie kann ich das rausfinden? Was ist wahr und was ist nicht wahr? Gibt es das ewige Leben überhaupt? Ich weiß noch, als wir auf der Straße mit manchen Leuten gesprochen haben, wegen Weihnachten und so weiter, und haben wir auch gefragt, so, was ist mit ewigem Leben? Gerade die älteren Leute, die sich auch durchaus mal mit dem Tod beschäftigen. Und manche sagten, woher soll ich denn wissen, ob es das gibt? Die Fragen sind da, genau. Und manch einer sagt auch, muss ich nicht selbst aus meinem Leben das Beste machen? Bin ich nicht selber dafür verantwortlich? Ich kann doch nicht immer nur mich an Gott wenden. Das sind alles Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Ich glaube, die Juden hatten da eine andere Sicht, weil die wussten, dass es Gott gibt. Ja, aber sie konnten mit Jesus nichts anfangen. Aber heute ist das anders. Heute, ja, es gibt so viele Götter und da wird Gott selbst auch in Frage gestellt. Aber es geht letztendlich darum, kann ich es glauben? Kann ich glauben, was Jesus gesagt hat? So, wir neigen heute auch dazu, was heißt wir? Ich sag mal, die Menschen heutzutage, so will ich das sagen, sie neigen dazu, alles zu hinterfragen, was durchaus nicht falsch ist. Also wenn sich jemand wirklich mit Dingen beschäftigt, ist es gut, Dinge auch zu hinterfragen, ja, und nach der Wahrheit zu suchen. Jesus sagt ja auch, wer nach der Wahrheit sucht, wirklich ernsthaft sucht, der wird sie auch finden. Ja? Deswegen ist das nicht falsch, alles zu hinterfragen. Aber grundsätzlich immer erst zu sagen, nee, das kann aber nicht sein, das ist auch nicht unbedingt das Richtige. Ja, man muss zu seiner eigenen Überzeugung kommen. Von daher ist es gut zu suchen. Und manch einem reicht eine Wahrheit nicht aus. Er sagt, es gibt viele Wahrheiten. Jeder wird nach seiner Fasson und nach seinem Glauben selig werden. Das ist so eine ganz verbreitete Meinung. Jeder darf seinen Glauben haben und jeder darf nach seinem Glauben selig werden. Es ist nur die Frage, ob du nach deinem Glauben, so wie du glaubst, auch wirklich selig wirst. Natürlich darfst du glauben, was du willst. Aber ob du dadurch selig wirst, das ist die Frage. Und das wirst du erst wissen, wenn du gestorben bist und auferstanden sein wirst und vor Gott stehst. Und der sagt dir dann, ob du richtig geglaubt hast oder nicht. So, und Jesus, er liebt die Menschen so sehr und er will, dass sie selig werden, dass sie auferstehen, dass sie ein ewiges Leben haben. Deswegen sagt er ihnen die Wahrheit. Aber die Menschen glauben sie nicht unbedingt. Und das ging den Juden auch so. Ja, auch wenn wir haben es bezeugt auf der Straße, wir haben gesagt, wir glauben an Jesus. Ja, und wir haben gesagt, so, wir sind überzeugt, wir haben das ewige Leben. Und trotzdem haben viele das nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Für die Juden war das erstmal schon eine Herausforderung zu sagen, so, wir müssen an Jesus glauben, damit wir ewiges Leben haben. Und ich glaube, geht vielen Leuten auch heute noch so, dass sie sagen, so, wieso unbedingt an Jesus? Kann ich nicht glauben, was ich will? Nein, du musst an Jesus glauben, um das ewige Leben zu haben, anders geht es nicht. So, ich lese jetzt mal den Vers, wo die Jahreslosung drin ist. Nämlich Jesus sagt zu denen, er hat ihnen im Grunde gesagt, so von wegen, ihr habt mich doch schon gesehen. Ihr habt doch schon gesehen, was ich getan habe und ihr glaubt mir trotzdem nicht. Ja, und dann sagt er so in Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist der ganze Vers. Hört sich schon ein bisschen anders an, ne? Alles, was mir der Vater gibt, die werden zu ihm kommen. Das heißt, der Vater entscheidet, wer zu Jesus kommt. Und diejenigen, die dann zu Jesus kommen, die wird er nicht hinausstoßen. Also wird doch eine Auswahl getroffen. Der Vater trifft die Auswahl, wer zu ihm kommt. Diejenigen, die der Vater ihm schickt. Stimmt das? Der Vater trifft die Auswahl. Es ist also nicht so, von wegen jeder kann kommen. Der Vater trifft die Auswahl. Heißt das denn so, von wegen der Vater, Gott im Himmel, ist da willkürlich? So wie wir Menschen willkürlich sind. So, die Nase von Hanne, die passt mir nicht, die kommt nicht rein. Und Elke, die ist mir angenehm, die war freundlich zu mir, die lasse ich rein. So, das wäre menschlich willkürlich. Ich glaube, Gott passt deine Nase, Hanne. Du kommst rein. Davon mal abgesehen. Ja, handelt Gott so willkürlich, wie wir handeln würden? Wir handeln nach Sympathie und oder nach irgendwelchen anderen Regeln, die wir aufgestellt haben. Wonach handelt Gott? Wie wählt er aus? Wen schickt er zu Jesus? Ich glaube, dass Gott nicht so guckt, so den nehme ich und den nehme ich nicht, dass er würfelt oder sonst irgendetwas. Ich glaube, dass er jeden Einzelnen zu Jesus schicken will. Aber ich glaube, nicht jeder ist in der Lage oder willens, zu Jesus zu kommen. Also ein riesengroßes Hindernis, das, was ich eben schon gesagt habe, ist Glauben. Wenn ich nicht glaube, dass es Gott gibt, wenn ich nicht glaube, dass Jesus da ist, ja, dann werde ich gar nicht erst kommen. Das heißt, sie müssen es erst mal hören. Sie müssen erst mal hören, dass es einen Vater gibt im Himmel. Und sie müssen hören, dass sie zu Jesus kommen müssen. Wenn sie das nicht hören, können sie nicht glauben. Das ist ja auch das, was die Bibel sagt. Das ist unser Auftrag. Und so verstehe ich auch dieses Wort. So, wenn sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstößen. Aber er muss erst mal kommen. Und wenn er nicht weiß, dass er kommen muss, dann wird er nicht kommen. Und das ist unser Auftrag. Den Leuten zu sagen, ihr müsst zu Jesus kommen. Das ist dann ihre Entscheidung, ob sie das tun, aber wir müssen es ihnen sagen. Es ist nicht mehr allgemein, selbst in Deutschland ist das nicht mehr allgemein bekannt, dass man zu Jesus kommen muss, um gläubig zu werden, selbst in der Kirche nicht. Leider. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ich glaube, es geht um die Haltung Gott gegenüber. Welche Haltung haben wir denn Gott gegenüber? Akzeptieren wir Gott, wie er ist? Oder sagen wir so, wir haben unser Leben selbst in der Hand. Ich regiere in meinem Leben. Ich brauche Gott nicht. Und ich glaube, da ist der entscheidende Punkt, wen er überhaupt zu Jesus schicken kann. Weil diejenigen, die sagen so, ich habe mein Leben selber in der Hand, ja, ich brauche Gott nicht, ich will keinen Höheren über mir akzeptieren, ja, die werden nicht zu Jesus kommen, die werden sich ihm auch nicht unterordnen, die werden das ewige Leben nicht erhaben. Die sind nicht in der Lage, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Und die wird er nicht zu Jesus schicken. Das ist der Punkt. Das heißt, es liegt an mir. Wie stehe ich zu Gott? Erkenne ich Gott als den Allerhöchsten an? Als der, der über allem steht, der regiert, der alles geschaffen hat, auch mich geschaffen hat. Auch wenn ich weiß, wie Fortpflanzung funktioniert und so weiter. So alt bin ich schon, dass ich das weiß. Und trotzdem glaube ich, dass Gott uns geschaffen hat. Dass er der Schöpfer allen Lebens ist und letztendlich auch mein Leben in der Hand hat. Ich lebe durch ihn, durch nichts anderes. Glaube ich, kann ich das überhaupt glauben? Das wird ja heute grundsätzlich schon in Frage gestellt. Auch in der Schule lernt man nicht mehr, dass Gott die Erde geschaffen hat, sondern dass sie von selbst und Urknall und frag mich Evolution und sonst was entstanden ist. Immer noch eine Theorie, die noch nie bewiesen worden ist, weil sie nicht bewiesen werden kann, weil Gott ist der Schöpfer. Er hat das Ganze ins Leben gerufen. Ja, das wird heute den Kindern schon gar nicht mehr beigebracht. Wie können sie dann glauben, dass Gott der Schöpfer ist und alles erschaffen hat? Kann ich glauben, dass Gott alles weiß, dass er weiser ist und schlauer ist als ich, dass ich ihn als weiser anerkenne? Das fällt uns ja sowieso schwer, jemanden als klüger anzusehen, als man selber ist. Man meint ja häufig genug, so meine Meinung ist die allerwichtigste und alles andere stelle ich in Frage. Gibt es jemanden, der alles weiß und die Wahrheit ist? Das, was der sagt, ist die Wahrheit, selbst wenn ich es nicht fassen kann. Das ist eine Herausforderung für uns. Gerade in der heutigen Zeit, wo jeder meint, er wäre der Allerbeste und Allertollste und könnte seine Regeln selber machen. Jemanden Höheren anzuerkennen, der über mir steht und sagt, was ich tun soll, das fällt uns schwer. Und die Bibel sagt sogar, wenn wir das nicht mal bei Menschen schaffen, die wir sehen, also Autoritäten über uns anzuerkennen. Wie sollen wir das denn bei Gott tun, den wir nicht sehen? Ja, das ist zwar auch wieder ein Hinweis auf die gerade momentan herrschenden Dinge, aber das sollten wir mal überlegen. Gott sagt, er hat Autoritäten, menschliche Autoritäten in dieser Welt eingesetzt. Und wir sollen sie akzeptieren, wir sollen sie achten. Und das ist eine Haltung, wenn wir die achten. Ja, es sei denn, sie verstoßen gegen Gottes Gebote, das ist keine Frage, das ist die einzige Ausnahme. Wenn wir die nicht achten, dann werden wir auch Gott nicht achten, weil Gott hat uns das gesagt, dass wir das tun sollen. Das müssen wir mal überlegen. Wir können ja nicht nur sagen, wir gehorchen Gott, aber keinem Menschen, dann gehorchen wir auch Gott nicht. Ja, das fällt uns schwer, diese Gott als Allerhöchsten, als der die Regeln macht, zu akzeptieren, vor allen Dingen, wenn die Regeln uns nicht passen. So, und das ist genau der Punkt, wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht sage, so, ich erkenne ihn als den Allerhöchsten an, dann werde ich nicht zu ihm kommen und dann wird er mich nicht zu Jesus schicken. Das heißt, ich werde gar nicht erst ankommen, Nicht Jesus wird mich zurückweisen, nein, das wird er nicht. Jeder, der zu ihm kommt, den der Vater zu ihm schickt, der wird zu ihm kommen. Aber der Vater wird nur die schicken, die auch ein bereites Herz haben, die in der Lage sind, sich Jesus unterzuordnen. In Hebräer 11, Vers 6 steht, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, damit wir überhaupt zu Jesus kommen können, damit der Vater uns zu Jesus schicken kann. Und natürlich, man kann das als Anmaßung verstehen. Ja? Wie kann Gott so etwas von uns verlangen, dass wir uns ihm unterordnen? Er befiehlt uns das nicht. Er sagt nur, das ist die einzige Möglichkeit für uns. Wir können leben, wie wir wollen. Gott gibt uns alle Freiheit. Wir können sonst was machen. Aber das wird uns schaden. Wenn wir uns Gott nicht unterordnen, dann werden wir nicht ins ewige Leben kommen. Dann werden wir nicht das Leben haben, was wir eigentlich suchen. Manchmal wissen wir gar nicht, was wir suchen, aber wir werden es nur dann finden, wenn wir Gott finden, uns ihm unterordnen. So, wir müssen also zuallererst erstmal glauben, dass es einen Gott im Himmel gibt und bereit sein, uns diesem Gott unterzuordnen. Und wenn wir dann sagen, so Gott, hilf mir, ja, ich will das ewige Leben haben, dann wird er uns zu Jesus schicken. Und der wird uns nicht zurückweisen. Der nimmt uns mit offenen Armen auf, sei herzlich willkommen. Das ist das, was im Grunde in diesem Text drinsteht, in dieser Losung drinsteht. Ja? Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Jesus wirklich haben wollen, wenn wir Hilfe von Jesus haben wollen, dann wird er uns nicht zurückstecken. Dann wird er uns aus der Kiste rausholen oder aus diesem Bedrückung und sonst irgendwas. Er wird uns rausholen. Er wird uns niemals zurückweisen. Aber wer nicht zu Jesus kommen will oder kann, der wird nicht gerettet werden. Das steckt in dieser Botschaft auch drin. So traurig wie das ist, wer nicht zu Jesus kommt, wird nicht gerettet werden. Wird kein ewiges Leben bekommen. Und das hört sich so nach Auswahlverfahren an, ne? Also wie ich vorhin schon sagte, so Auswahlprüfung. Aber Gott legt zwar die Prüfungskriterien fest, ja, aber er sagt nicht so von wegen Nase so oder sonst irgendwas, sondern Haltung. Wie stehst du zu mir? Kannst du glauben? Und er hat uns beauftragt, er hat alles Mögliche in Gang gesetzt. Er hat die Bibel uns gegeben, er hat die Wahrheit uns in die Welt hinein posaunt. Immer wieder wird sie verkündigt, überall wird sie verkündigt, damit die Menschen glauben können, damit sie fassen können, es gibt ein Gott. Es gibt Jesus. Wir können das ewige Leben erfahren. Und das will er. Das ist sein ausdrücklicher Wille. Er will, dass wir gerettet werden. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Gott hat nirgendwo gesagt, so, ich will die Menschheit vernichten. Seit 4000 Jahren, als er die Menschen geschaffen hat, er hat sie zwischendurch, weil sie so böse waren, dass er sagte, ich muss hier mal einen Stopp einziehen. Ich kann das Böse, sonst wird das Böse Überhand nehmen. Und trotzdem, er hat immer wieder gesucht, er hat immer wieder sich aufmerksam gemacht darauf, er hat sich immer wieder ins Spiel gebracht, hat immer wieder, auch durch das Volk Israel zum Beispiel, hat er sich immer wieder offenbart und gesagt, ich bin da, ich bin Gott und ich bin derjenige, der euch retten kann, der euch helfen kann. Und dann hat er Jesus geschickt als den Retter, als den, der alle Sünden wegnehmen kann, der alle unsere Schuld wegnehmen kann, der uns den Zugang zu Gott wieder ermöglicht, um uns zu retten. Also wer sagt, so Gott ist doch, er lässt so viel Böses auf dieser Welt zu, die beste Antwort darauf ist, nein, tut er nicht. Er hat Jesus geschickt, damit dieses Böse nicht überhand nimmt. Aber wir müssen Jesus annehmen, wir müssen glauben an ihn und dann wird er uns befreien davon, denn wir sind es, die sie böse sind. Wir sind die in dieser Welt das Böse tun, nicht Gott. Und er hat alles dafür getan, er hat seinen Sohn geopfert, damit er ist gestorben, damit dieses Böse aufhört. Damit die Menschen sich ändern und nicht mehr so böse sind. Und er könnte natürlich jederzeit sagen, stopp, Ja, ich hole die, die jetzt schon glauben, nach Hause und alle anderen werden vernichtet, weil die haben ja Jesus nicht. Aber er wartet noch, weil möglichst viele Menschen zu Jesus kommen sollen. Er hat noch Geduld. Noch eine gewisse Zeit. Aber in dieser Zeit leben wir, wir sollen so viele Menschen zu Jesus bringen. Und sie ihnen die Wahrheit sagen, damit sie die Wahrheit glauben, damit sie sich Gott unterordnen und zu Jesus kommen können. In 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden. So steht es in der Bibel. Er möchte, dass alle die Wahrheit endlich begreifen. Das ist sein erklärtes Ziel. Er will es. Das ist sein ausdrückliches Wunsch. Also nicht von wegen Gott schläft da oben und wartet mal bis irgendwas. Nein, das ist sein Auge. Und dazu hat er Jesus geschickt. Dazu sind wir noch auf der Erde, die wir glauben, ja, und viele andere, damit das Evangelium verkündigt werden kann. Gott will niemand in die Hölle schicken. Genau. Und manch einer mag das nicht fassen wollen. Und wir können nur das Evangelium verkündigen, wir können nur sagen, so wir haben Gott erlebt. Wir können Zeugnis sein mit dem, was wir erlebt haben mit Gott. Wir können für Menschen beten. Dann kann Gott sich als Gott erweisen und dann können sie erfahren, wie Gott ist. Aber wir können sie nicht zwingen und das tun wir auch nicht. So manch einer sagt so, Gott kann noch gar nicht Menschen in die Hölle schicken. Manche bezweifeln ja, dass es eine Hölle überhaupt gibt. Selbst manche Christen sagen das ja, man dürfte nicht über die Hölle reden, weil die gibt es ja eigentlich gar nicht. Ne? Gott ist ja ein liebender Gott, da kann es doch keine Hölle geben. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es eine Hölle gibt. Und die Wahrheit ist auch, dass Menschen da drin landen werden, weil die, wenn sie Gott nicht akzeptieren. Aber Gott will dich daraus retten. Es ist nicht so, dass Gott die Absicht hat, irgendjemanden in die Hölle zu schicken. Den einzigen, das ist biblisch auch festgelegt, es gibt Wesen, die in die Hölle kommen. Nämlich der Satan und seine Engel. Das ist schon von vornherein festgelegt, weil die kämpfen gegen Gott, die akzeptieren Gott nicht. Und die werden eines Tages garantiert in der Hölle landen. Alle anderen Menschen, die hier auf der Erde sind, haben die Entscheidung. Sie dürfen selber darüber entscheiden. Das entscheidet nicht Gott. Also es liegt im Grunde an uns. Akzeptieren wir Gott, nehmen wir Jesus an, dann haben wir ewiges Leben. Solange wir meinen, es besser zu wissen als Gott, werden wir nicht glauben können. Das ist das Problem. Wenn wir meinen, wir wüssten es besser als Gott, wir würden den besseren Weg finden als Gott, dann werden wir nicht glauben können. Und das ist nicht Gottes Schuld. Gott hat uns alles gegeben, damit wir glauben können und die Wahrheit annehmen können. Er hat uns die Wahrheit gesagt. Und wer sich darauf einlässt, und es ausprobiert, manchmal sage ich wirklich, probier es einfach aus. Lass dich doch mal auf Jesus ein. Und dann wirst du erkennen, dass es die Wahrheit ist. Manch einem fällt schon der Schritt sehr schwer. Jesus ist das Brot des Lebens. So habe ich angefangen und Jesus sagt dir noch mehr, nicht nur diesen einen Satz, ja, die der Vater mir schicken will und wenn diejenigen zu mir kommen, dann werde ich nicht hinausstoßen, sondern danach geht es weiter. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist das Versprechen von Jesus an denjenigen, der sich auf ihn einlässt, der zu Jesus kommt. Und wenn man zu Jesus kommt, dann kommt man ja nicht einfach, hallo Jesus, schön dich kennenzulernen, sondern wenn ich zu Jesus komme, dann komme ich mit dieser Erkenntnis, ich brauche ihn, ich lade ihn in mein Leben ein, weil ich brauche ihn in meinem Leben. Das ist, in dieser Haltung komme ich, ja, dann, ich habe begriffen, was Jesus für mich getan hat, er ist für mich gestorben, damit ich nicht mehr sterben muss. So, wenn ich in dieser Haltung zu Jesus komme, dann nimmt er mich auf, dann kommt er in mein Leben rein, verändert mein Leben. Ohne dass ich da, manchmal, ich weiß, dass viele Christen immer mal Bedenken haben, komme ich denn wirklich bis zum Ende? Alle meine Zweifel zwischendrin, das passiert ja mal. Ne? Solange, wenn man lange unterwegs ist, auch im Glauben, dann kommen auch mal Zweifel. Dann kommen auch mal Zeiten, wo es nicht so gut läuft, wo du denkst, Gott ist gar nicht da. All das kannst du erleben. Aber ich finde das so schön, was Jesus hier sagt. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass du zum ewigen Leben kommst? Oder wer bemüht sich darum? Ich glaube, Jesus viel mehr als du selbst. Du brauchst keine Angst zu haben davor. Solange du den Blick auf Jesus richtest und sagst, Herr, ich verstehe gar nichts, ich kann nicht glauben, ich kann das Wort nicht richtig verstehen, aber ich halte an dir fest, solange wirst du nicht verloren gehen. Weil Jesus kümmert sich darum, dass du zum ewigen Leben kommst, dass er dich auferweckt. Ja, also wenn du anfängst zu sagen, so, Jesus, ist mir ganz egal, was du machst, ja, ich mache, was ich will, ja, und fängst wieder an, ins alte Leben reinzukommen, das ist was anderes. Ja, dann, aber selbst da, dann wird der Heilige Geist dich bestürmen, dann wird er sagen, hör auf damit, kehr wieder zurück zu dem Weg, den Jesus dir gezeigt hat, komm, ich helfe dir dabei, ich unterstütze, ich gebe dir die Kraft dazu, die Sünde zu lassen und so zu leben, wie Gott das möchte. Das macht er alles. Er setzt sich voll ein, er gibt dir alles, was du brauchst dazu. Solange du das willst, solange du diese Haltung hast, Jesus ist der Erste in meinem Leben, wirst du auch ins ewige Leben kommen. Trotz all deiner Zweifel, trotz all den Fehlern, die du noch hast, brauchst du keine Angst vor zu haben. Jesus schafft das. Das ist der Auftrag, den er vom Vater bekommen hat und diesen Auftrag wird er ausführen. Ja? Jeder, der zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen, sondern den wird er ins ewige Leben bringen. Darauf können wir uns verlassen. Das ist eine Verheißung. Das Einzige, was du tun musst, ist Jesus in dein Leben lassen und ihn drin lassen. Und da ist dieses Bild vom Brot, so fing das ja an. Wenn wir Brot essen, dann bleibt das doch kein Brot in uns, oder? Sonst würdest du langsam als Brot rumlaufen oder als Kartoffel oder wie auch immer, Nudeln oder was immer. Ja? Nein, du verdaust das. Das wird ein Teil von deinem Körper. Der Körper macht es zu seinem eigenen. Ja? Es wird ein Teil von dir. Und das übertrag mal jetzt auf Jesus, weil dieses Bild gebraucht Jesus hier auch. Jesus sagt so, ich bin das Brot. Wir haben vorhin Brot gegessen. Sinnbildlich, wir haben Jesus gegessen. Er erinnert uns im Abendmahl genau an dieses Bild. Wir nehmen Jesus auf. Und das bedeutet, er wird ein Teil von uns. Und wir werden ihm immer ähnlicher. Wir werden nicht mehr so sein, wie wir sind, wenn wir Jesus aufgenommen haben, sondern wir werden ihm immer ähnlicher. Und je mehr wir von Jesus aufnehmen, je mehr wir in seinem Wort lesen, sein Wort ist Wahrheit, sein Wort ist für uns Nahrung, und je mehr wir davon aufnehmen, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt. Je mehr werden wir Jesus. Das ist das, was er an uns tut. Das ist dieses Bild, ja. Durch Brot bekommen wir Kraft, Energie zum Leben. Durch Jesus bekommen wir Kraft und Energie zum Leben. Und zwar für den Geist, nicht für den Körper. Für den Körper brauchen wir immer noch Brot oder Nudeln oder Reis oder was ich. Für den Geist brauchen wir Jesus. Damit unser Geist lebendig bleibt, damit unser Geist kräftig bleibt, brauchen wir immer wieder Nahrung. Und die nehmen wir auf. Aber das ewige Leben haben wir in dem Moment, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Wenn wir ihn zu uns nehmen, wenn wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben hinein. In dem Moment haben wir das ewige Leben. Sind wir neu geboren, haben wir die Eintrittskarte in den Himmel, wenn man so will. Es sei denn, wir schmeißen Jesus wieder raus. Wer will das tun? Wer Jesus schon mal erlebt hat, wird Jesus nicht wieder rausschmeißen aus seinem Leben. So, das ist die Garantie. Und er wird uns helfen, so leben zu können. Das ist dass wenn wir ihn aufnehmen. Und selbst wenn, wie ich das eben schon mal gesagt habe, Silvester, wenn du im Laufe der Zeit mal müde wirst, wer ist schon mal müde geworden von euch? Ich meine jetzt nicht so körperlich müde, sondern auch geistlich müde. Noch nie? Alle, ne? Alle, jeder, der schon ein bisschen, also ganz zu Anfang, wenn du gerade dich bekehrt hast, ist das, weißt du nicht, was geistliche Müdigkeit ist. Dann bist du wach, ja, dann bist du begeistert. Dann jedes Wort, was du in der Bibel liest, ist ein Rema für dich, oder fast jedes, sagen wir mal, die Geschlechtsregister nicht unbedingt, aber jedes, du bist begeistert. Und das ist super, das ist klasse, aber es gibt auch Zeiten, wo man müde werden kann. Muss, ich will das nicht verheißen, so, das muss jedem so gehen, aber ich kenne das so, ganz vielen geht das schon mal so, ist nicht schlimm. Auch unser Hunger, also unser körperlicher Hunger, ne? Wir haben nicht immer Hunger. Manchmal lässt der auch nach. Manchmal lässt das auf Krankheit schließen. Auch geistlich gesehen, wenn unser geistlicher Hunger nachlässt, kann das auch auf Krankheit zurückzuführen sein, geistliche Krankheit. Dann dürfen wir durchaus mal sagen, so Jesus, zeig mir mal, was nicht in Ordnung ist. Aber manchmal ist das auch einfach Phasen, wo man fragt mich, aus welchen Gründen. Denk immer dran, wenn du auch in so einer Phase bist. Denk nicht, du bist abgefallen. Denk nicht, Jesus ist weg oder er will nicht mehr mit dir zu tun haben. Denk immer dran, wenn du zu Jesus kommst, er wird dich nicht hinausstoßen. Das ist das, ne? Wenn du zu Jesus kommst und selbst wenn du denkst, du würdest wiederkommen, ja, weil du ihn schon so lange nicht gesehen hast, Jesus ist immer da. Er lebt in dir. Du hast ihn gegessen. Er ist schon ein Teil von dir. Auch wenn du dich nicht dran erinnerst, Jesus ist da, er kennt dich. Und du kannst jederzeit kommen und er wird dich nicht hinausstoßen. Er wird dich immer mit offenen Armen empfangen. Ja? Und selbst wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, gilt dir das, wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, der dich retten kann, dann komm zu Jesus. Dann schickt er dich zu Jesus und dann nimm ihn an in dein Leben und dann Jesus wird dich nicht hinausstoßen, im Gegenteil, er freut sich über jeden, der kommt und er wird ihn retten. Also so sollen wir dieses Wort verstehen. Ja? Jeder, der ernsthaft zu Jesus kommt und Jesus haben will, den wird er nicht hinausstoßen. Und so dürfen wir das auch weiter sagen. Lass uns das als wirklich so als Motto für dieses Jahr nehmen. Wir dürfen, wenn wir Jesus kennen, jederzeit zu ihm kommen, aber wir dürfen auch jeden zu ihm schicken, der ernsthaft will. Ja, und wir sollen weiter sagen, wir sollen den Leuten was von Gott erzählen, damit sie es glauben können, damit sie auch zu Jesus kommen. Wir möchten, dass dieses Jahr viele, viele Menschen zu Jesus kommen und er sie annehmen kann. Amen.